Nicht nur Doris Vater ist in dieser Woche gestorben, sondern mein Vater ist vor gut einer Woche gestorben. Also gestern vor einer Woche genau. Ich war zu einer Konferenz in Siegen als Teilnehmer, bin mit Freunden gefahren aus Schlüchtern. Und als wir nach Siegen reinkamen, kam der Anruf, dass mein Vater zusammengebrochen ist. Also habe ich den nächsten Zug gesucht und mich auf die 3,5-stündige Fahrt gemacht. Aber es hat keine 10 Minuten gedauert, da kam der nächste Anruf oder halbe Stunde und da war die Sache schon erledigt. Also eine schwierige Zeit, die ein bisschen hinter mir liegt. Ich bin froh, dass ich so entspannt hier vorne stehen kann und euch das erzählen kann. Und ihr seht, die Trauer ist noch nicht bei mir angekommen. Das war glücklicherweise die ganze Woche so, denn wenn so ein naher Verwandter stirbt, also in dem Fall mein Vater, dann hat man unglaublich viel Arbeit. Die Beerdigung war jetzt am Freitag gewesen, man kann sich kaum vor Vorbereitungen retten, da muss so viel organisiert eingeladen werden. Ich habe noch eine Schwester, die hat mit angepackt und die Lebensgefährtin meines Vaters und so haben wir alles ganz gut auf den Weg gebracht. Dann waren noch viele Termine in dieser Woche in Schlüchtern, die ich schlecht absagen konnte, eine Mitgliederversammlung mit Ältestenwahlen, Termin beim Bürgermeister, also volle Woche und jetzt wird es ein bisschen ruhiger und ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Und es gab von vielen Seiten tröstende Worte für uns, für mich, die uns auch wirklich ermutigt haben, uns aufgerichtet haben. Und da sind wir sehr dankbar dafür, für alles, was außenrum so passiert ist. Und bei den Gesprächen, die man natürlich dann führt, also jeden, den man trifft, der sagt, ach du liebe Zeit, was dann passiert und erzähl mal. Also du, ich glaube, ich habe sie 100 Mal gefühlt, 100.000 Mal erzählt, die Geschichte, wie das, was ich selbst erzählt bekommen habe, denn ich war ja nicht mit dabei. Und bei diesen Gesprächen kam immer wieder gerade von Christen die Frage natürlich auf, auch heute Morgen, ob denn mein Vater gerettet sei. Und nachdem ich das in allen Gesprächen verneint hatte, dann kam ja so, ja, aber man weiß ja nicht, was da in der letzten Sekunde war. Und also es ist so der Versuch bei uns da, uns zu retten. Naja, vielleicht hat er ja doch noch im letzten Moment die Kurve bekommen. Ich glaube, bei meinem Vater war da gar nicht mehr die Gelegenheit. Also als ich dann später erfuhr, was das passiert war, der war bei seinen Pferden gewesen, hatte die gerade verladen, wollte los, traf eine Mitkollegin da vom Pferdehof, sagt er plötzlich, oh, mir geht's so schlecht und sackt komplett zusammen. Ich würde sagen, es gab wahrscheinlich nicht mal den Bruchteil einer Sekunde für ihn, irgendetwas zu denken oder zu überlegen. Ich weiß schon, keiner weiß, was er gedacht hat in diesem Moment. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in so einem Moment die Kurve kriegt, ist sehr gering. Da gibt es viele andere Beispiele, wo Menschen in Krankheitssituationen hineinkommen, in Krankheitsentwicklung hineinkommen, wo diese Hoffnung, vielleicht hat der andere doch noch die Kurve gekriegt, eigentlich keine gute Begründung hat. Und das möchte ich, bevor ich weitermache, hier an diesem Punkt mal ganz klarstellen. Ich richte nicht meinen Vater und nicht als Sohn, nicht als Pastor, ob er gerettet ist oder nicht. Es gibt nur einen Richter und es ist der Vater im Himmel. Und wenn ihr vorhin aufmerksam diesen Bibeltext mitgelesen habt, dann sagt sogar Jesus Christus, dass er nicht gekommen ist, um diese Welt zu richten, sondern dass das Wort die Menschen richtet, dass Gottes, es Gottes Sache ist, eben zu richten. Er ist der höchste Richter und jeder von uns muss sich vor diesem ewigen Gott eines Tages verantworten. Er hat das Licht in diese Welt gesandt, er hat uns das ewige Leben, er bietet uns das ewige Leben an und wir haben die Gelegenheit, mit Jesus Christus einen Anfang zu machen und mit ihm zu leben. Aber mal Hand aufs Herz, was wird wohl jemand in seiner letzten Sekunde gedacht haben, der sein ganzes Leben, das Werben Gottes um ihn, das Angebot des Evangeliums, seine liebende Botschaft abgelehnt hat? Wird so jemand in der letzten Sekunde seines Lebens anders denken als das, was sein ganzes Leben ausgemacht und bestimmt hat? Und ich überlasse euch diese Antwort auf diese Frage. Und die muss auch jeder für sich selbst geben, denn es geht heute Morgen nicht um meinen Vater. Der ist weg, der ist verstorben. Es geht um uns, um dich, der du heute Morgen hier bist. Und ich möchte uns nochmal in diesen Text hineinlesen, um uns aufzuzeigen, was Jesus hier mit einem Wort und einem Bild, das uns direkt von der Ewigkeit in die Adventszeit hineinführt, und einen Zusammenhang schafft, der ja nicht geplant war, aber heute Morgen ganz wunderbar auf unsere Lebenswirklichkeit hier in diese Gemeinde trifft. In Johannes 12, ab 47 sagt Jesus, und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe ihn nicht aus mir selbst, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Was wird wohl jemand denken und tun, der sein Leben lang Gottes Wort und sein Gebot des ewigen Lebens, das anzunehmen, verachtet hat und ausgeschlagen hat? Was denkst du, was wirst du in deiner letzten Sekunde deines Lebens denken, wenn du Jesus heute nicht in dein Leben annimmst und aufgenommen hast? Denkst du, es wird anders sein als das, was du jetzt für dein Leben entscheidest? Und das ist mir in dieser Woche nochmal so wichtig geworden, in der Vorbereitung auch für diese Predigt, dass wir von Gott ein Angebot bekommen, dass es wert ist, angenommen zu werden und dass wir tunlichst nicht ausschlagen sollten oder bei dem gefährlichsten Möbelstück des Lebens parken können. Kennst du das gefährlichste Lebensstück des Lebens? Es ist die lange Bank, auf der so viele wichtige Entscheidungen geparkt werden, wo man sich sagt, ja, das kann ich ja immer noch so machen und nochmal drüber nachdenken. Aber wir wissen nicht, wie unser Leben sich entwickelt und wann die Gelegenheit vorbei ist. Ich glaube, dass es heute schon für dich zu spät ist, wenn du um das Angebot Jesu weißt und es für dich nicht persönlich annimmst. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich weißt du es nicht erst seit heute. Und die Gefahr ist, dass du denkst, ja, ich weiß es und ich kann das ja immer noch machen, die ist wahnsinnig groß. Aber die Chance, dann im richtigen Moment zuzupacken, die ist vielen nicht gegeben. Und es ist nicht nur, wenn Menschen gerade so schnell und plötzlich versterben, wie das bei meinem Vater ist. Ich habe Leute in Krankheitsentwicklungen reinrutschen sehen, die konnten keinen klaren Gedanken mehr fassen, bevor sie überhaupt gemerkt haben, dass sie verwirrt sind und nicht mehr richtig denken können. Furchtbare Entwicklung. Demenz ist nur ein Hauch von dem, was es noch an viel schlechteren Entwicklungen gibt. Wir müssen die Gelegenheiten nutzen, die uns anbietet. Und dann gibt es noch etwas sehr Fatales. Jedes Mal, wenn Gott um uns wirbt, uns zuruft, ihm nachzufolgen und wir sagen, noch nicht, also die lange Bank benutzen, dann wird sich unser Herz Stück für Stück gegen diesen Gott verhärten und wir werden sein Rufen und sein Werben gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wir feiern heute Ewigkeitssonntag, also man kann auch Totensonntag dazu sagen, kannst du machen, wie du willst. Aber Tatsache ist, dass wir hin auf die Ewigkeit angelegt sind und dass Gott uns für die Ewigkeit alle geschaffen hat. Und es ist nicht nach dem Tod vorbei. Die Frage, die sich stellt, ist, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Und das war oft Gesprächsthema zwischen mir und meinem Vater. Oft. Und er konnte und wollte nicht glauben, dass es nach dem Leben weitergeht. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Er hat gesagt, nach dem Tod ist alles vorbei, nach mir die Sintflut. Hat er ja ein schönes biblisches Bild genommen, gell? Aber passte gar nicht in diesem Zusammenhang. Nach mir die Sintflut. Was er denkt, was nach dem Leben kommt, das hat doch so viel Gehalt wie andere Dinge, wo wir keinen Dunst haben, was kommt. Keiner von uns kann sagen, was in 5 Minuten hier passieren wird. Aber Gott, der seinen Sohn aus der Ewigkeit geschickt hat, der ist gekommen, uns zu sagen, dass wir ewiges Leben haben, alle. Und dass es 2 ewige Leben gibt, das in der Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus in der Ewigkeit bei unserem lebendigen Gott und das in der Gottesferne. Und daraus macht die Bibel kein Hehl. Und es wird ja auch hier in unserem Bibeltext von dem jüngsten Gericht gesprochen und von diesem Moment, wo es um diese Entscheidung geht. Und vielleicht bist du es oder sind sie es noch gar nicht gewohnt, aber ich möchte ganz am Anfang dieser Predigt, bevor ich richtig loslege, dir Mut machen, wenn du weißt, dass du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, ihn jetzt in diesem Moment aufzunehmen, weil du nicht weißt, was in den nächsten Sekunden, in den nächsten Minuten sein wird. Da braucht es nichts anderes als das stille Gebet zu sagen, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben hinein. Gib dieser Entscheidung nicht einen Moment mehr Raum, als es nötig ist, um bei Jesus ganz anzukommen. Und das kann man auch mitten im Gottesdienst jetzt tun. Jesus einladen, mit ihm einen Anfang machen. Weil du nicht weißt, wann der Moment kommt, wo es nicht mehr geht. Unser Thema heute lautet, der Sohn Gottes ist das Licht der Welt. Und das ist mein erster und einziger Punkt heute Morgen und wir werden viel Bibel miteinander lesen, um ein Thema anzuschauen, zu schauen, dass Johannes, der Evangelist, der die Briefe geschrieben hat, die Offenbarung geschrieben hat, als ein wichtiges, zentrales Thema immer wieder in seinen Schriften hervorbringt. Wenn man das Johannesevangelium liest, dann merkt man richtig, wie Johannes immer wieder dieses Element des Lichts mit hineinbringt, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Johannes, der Evangelist, zeigt uns Jesus als das Licht, das in die Finsternis hineingekommen ist. Und er lädt uns ein, Jesus nachzufolgen, um nicht in der Finsternis zu bleiben, sondern in das Licht hineinzukommen. Und dass dieses Licht, das Jesus ist, das in unser Leben fehlen würde, wenn er nicht da ist, auch Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir leben, vor allem, wie wir auch miteinander leben. Und das werden heute die zwei Dimensionen sein, mit denen wir uns beschäftigen, um die es geht. Aber starten wir gleich mal durch unsere kleine Bibeltour im Johannesevangelium Kapitel 1. Wir fingen ja mit der Predigtreihe über Johannesevangelium Anfang diesen Jahres an, haben Johannes 1, 1 bis 3 gelesen. Da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es später, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also das ist dieser Anfang des Evangeliums. Und ich habe mir damals die Verse, die uns heute beschäftigen sollen, bewusst ausgespart, was Jesus in diesem Zusammenhang noch sagt. Und wir lesen Johannes 1, 4, wir haben das hier vorne auf der PowerPoint zum Mitlesen. Da sagt Johannes der Evangelist über Jesus Christus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, dem gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Johannes macht weiter in dem Kapitel 3, Vers 19 und sagt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wir neigen zur Finsternis. Und dann kommt Johannes in der Mitte des Wirken Jesu in Johannes 8 zu einer so zentralen Aussage, damit uns klar ist, mit wem wir es in Jesus Christus zu tun haben. Eine der sieben bekannten Ich-Bin-Worte. Da redet Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in unserem Text für heute macht Johannes mit Jesu Worten weiter. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Jesus Christus ist das Licht, das uns Orientierung gibt für ein Leben mit Gott, das wir nicht erkennen, weil wir von Geburt an in der Finsternis stecken. Und dann nimmt Johannes, der Evangelist, der das Evangelium geschrieben hat, und nimmt dieses Thema, das er hier an Jesus Christus festgemacht hat, mit hinein in seinen ersten Brief an die Gläubigen und wendet es auf unser Leben miteinander an. So lesen wir 1. Johannes, also nicht mehr Johannes Evangelium, sondern 1. Johannes Brief, davon gibt es drei, in Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und der weiterführende Text dann in Kapitel 2, ab Vers 7. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, und die Bibelübertragung Hoffnung für alle ergänzt aufgrund der griechischen Grammatik zu Recht und treffend, und seine Schwester, ich lese nochmal, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder und seine Schwester, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Wir stehen kurz mit dem Ende des Kirchenjahres vor dem Anfang des nächsten Kirchenjahres und vor der Adventszeit. Am ersten Advent, hat der Norbert schon gesagt, beginnt das neue Kirchenjahr. Und die Adventszeit, in der wir uns sozusagen innerlich darauf vorbereiten, zu feiern, dass Jesus Christus gekommen ist vor 2000 Jahren und uns damit auch zu erinnern, dass Jesus gesagt hat, dass er wiederkommt. Jesus Christus wird wiederkommen. Und diese Wiederkunft ist ein zentraler Punkt und die Adventszeit ist bestimmt von dem Thema Licht. Wir kennen alle diese Adventskränze, die in den Häusern stehen, manchmal in Gemeindehäusern. Ich glaube, wir haben ja sowas nicht, ja? Und dann werden die Kerzen angesteckt. Das Licht kommt in die Finsternis. Das ist das zentrale Thema der Adventszeit. Und wir stecken mit unserem Bibelleseplan hier in Johannes 12 heute mitten an dieser Stelle fest und haben diese Aussage, dass Jesus als das Licht in diese Welt gekommen ist. Und wir leben, und das hat mit unserem Breitengraden zu tun, in einer sehr dunklen Region, also was die Jahreszeit jetzt anbelangt. Ich habe mein Bild aus Kapstadt mitgebracht. Ich habe Freunde, die aus Kapstadt kommen und auch da leben. Und Kapstadt, wer ein bisschen weiß, wie die Jahreszeiten verteilt sind, der weiß, die haben jetzt Hochsommer oder kommt jetzt der Hochsommer. Die haben also an Heiligabend 30 Grad, sind in Flipflops und Badehose, weil es eben so heiß ist und trotzdem gibt es dort Weihnachtsbäume, wie man hier vor dem Tafelberg schön sehen kann. Da ist es morgens um 5.30 Uhr schon taghell und das geht so bis abends 7:30, dann wird es dann da dunkel. Die haben also 14 Stunden Tageslicht und können mit dem Thema Dunkelheit und Licht nicht viel anfangen. Ja? Das können wir im Moment besser. Also stehst du morgens auf und hast kein Tageslicht und wenn dein Job schlecht angesiedelt ist, dann gehst du, so war das bei mir ein paar Jahre, in deine Fabrik oder in deine Werkstatt. Ich war Kfz-Schlosser, habe den ganzen Tag Neonlicht gehabt und als ich abends um 5 rauskam, war es wieder dunkel. Also ich habe gefühlt ein halbes Jahr Dunkelheit erlebt und Neon reißt dann nicht so raus. Ja? Also wir kennen Dunkelheit, weil wir eben mindestens so ein halbes Jahr oder mindestens 3 Monate, 4 Monate mit so einem Großteil von Dunkelheit zu tun haben und wissen, wie das ist und wie hilfreich Licht ist. Wenn du Rad fährst ohne Licht und nichts siehst, du wirst schon gar nicht gesehen, also das ist noch viel schlimmer und gefährlicher, dass du nicht gesehen wirst. Aber wenn du nicht siehst, wo du hinfährst, dann ist es problematisch. An den Autos haben wir überall Licht, in den Zimmern, in den Häusern überall Licht, ja. Weil wir wissen, ohne Licht gibt es keine Orientierung und du bist ständig gefährdet, dich zu verletzen oder auf die Nuss zu fallen, weil du nichts siehst. Wir haben ja im Westerwald gewohnt eine gewisse Zeit und da gab es im Keller, wo meine Kinder wohnten, also wir haben erst eine normale Wohnung gehabt und als dann zu viele Kinder da waren, musste man noch so eine Einliegerwohnung dazu mieten. Und da hatte ich dann auch eine Zeit lang, ein paar Jahre, mein Büro während meiner Weiterbildung, meiner Pastorenzeit. Und da war im Flur die Lichtschalteranordnung ein bisschen unglücklich. Und wenn man dann am Abend nach Hause wollte oder raus wollte, dann musste ich dann im Flur das Licht ausmachen und dann im Dunkeln bis zur anderen Tür gehen, um dann hochzugehen in die normale Wohnung. Und da gab es keinen Lichtschalter. Und das war wie so ein kleiner Sport. Man steht so da, guckt, ne? Also Kinder haben da gewohnt, ja? Also nicht hier normales Wohnsituation, wie ihr das vielleicht kennt, so mit Kindern. Dann guckst du den Weg, wo du laufen kannst, machst Licht aus, läufst los im Dunkeln und hoffst, dass du nicht irgendwo anrammelst. Ich weiß, man hätte auf der anderen Seite die Tür aufmachen können und da schon mal das Flurlicht, aber so macht man es nicht, ja? Ja, und was mir da alles passiert ist, das habe ich mal im Gottesdienst erzählt und haben mir Leute so eine Batterie-Bewegungslampe geschenkt, ja, dass ich mich dann immer verletze. Und da hatte ich Tag für Tag die Situation, gerade im Winter, wenn es so dunkel war, wie das ohne Licht ist. Wir brauchen Licht zur Orientierung. Und Jesus Christus ist das Licht zur Orientierung, um zu Gott zu finden, um Gott kennenzulernen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört, was der Vater zu sagen hat. Jesus Christus bringt uns den lebendigen Gott in diese Welt hinein. Wir feiern in dieser kommenden Adventszeit dieses Licht, das Jesus Christus ist, der uns ewiges Leben gebracht hat und der uns an so einem Tag wie heute die Gewissheit schenken kann, dass wir durch ihn ewiges Leben haben, weil er es für uns erwirkt hat. Und dazu möchte ich uns einladen, dieses Licht, dass Jesus Christus selbst ist, anzunehmen und Orientierung zu haben, Dinge zu sehen, die wir ohne ihn nicht sehen. Gott kennenzulernen und zu verstehen, wer und wie er ist, ohne Jesus Christus, ist unmöglich. Wir brauchen dieses Licht in der Finsternis unserer von Geburt angelegten Gotteserkenntnis, um Gott zu erkennen, wer er ist, dass er uns liebt und dass er das Beste für uns bereithält. Kein Spielverderber ist, kein Miesepeter ist, kein Gesetzesquäler ist, so wie manchmal das Christsein erfahren und erlebt wird, sondern der Licht in unsere Dunkelheit hineinbringt, dass du sicheren Schrittes durch dein Leben gehen kannst, das nicht nur hier gelingt, sondern dass dich in die Ewigkeit bei ihm ankommen lässt. Und das Zweite, und das haben wir gerade gelesen, dieses Licht, das Jesus Christus ist, bringt in unsere Gemeinschaft eine totale Veränderung hinein. Wie wir miteinander umgehen und klarkommen. Dieses neue Leben in Jesus bringt etwas mit sich, das ohne Gott nicht zu leben und nicht zu finden ist. Die Liebe zu unserem Nächsten. Versuch doch mal, mit deiner Kraft ein bisschen nett zu sein zu den Leuten, die hier sitzen. Das wird nicht lange gut gehen. Da bist du schnell an deiner Grenze und ziehst dich zurück und sagst, so geht's aber nicht. Aber wenn wir dieses Licht in uns haben, wenn wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben, dann können wir in einer Weise miteinander leben, die sonst nicht möglich ist. Da kommt dieses Adventsthema, also ich will mal fast ein bisschen sagen, in der Adventszeit verseuchte Spekulatius- und Glühweinsituation, die bekommt hier ihre Bedeutung, die sie eigentlich hat. Wir feiern so eine Friede, Freude, Eierkuchenzeit, die so geheuchelt und gelogen ist. Und es knallt wann immer? An Heiligabend. An Heiligabend fliegen die Fetzen, wenn wir Menschen versuchen, Frieden untereinander zu finden. Dann knallt's, weil es nicht funktioniert. Aber wenn du Jesus im Zentrum deines Lebens hast, wenn du weißt, dass du von Gott geliebt und angenommen bist, weil er dir vergeben hast und weil du nicht so ein Prachtkerl bist, dann bist du in die Lage versetzt, auch mit anderen richtig umzugehen. Und da wird ja der Johannesbrief Hammer hat, oder? Also vielleicht kann man das gerade nochmal zurückspulen. Ich weiß, ich habe das nicht programmiert, aus 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und dann weiter später kommt es dann in diesem zweiten Kapitel zu diesem Zusammenhang, dass wenn wir in der Finsternis sind, wir keine Gemeinschaft haben können miteinander. Und dass sich an meinem Umgang mit meinem Nächsten zeigt, ob ich ihn lieben kann, unabhängig davon, ob er sympathisch ist, meine Interessen teilt, auf meiner Wellenlänge funkt, was immer. Oder ob ich ihn bedingungslos lieben kann, ohne diese Voraussetzungen. Wir sind so versucht als Christen, auf dieser menschlichen Ebene des Miteinanders Auskommens zu leben. Aber Johannes wendet es in seinem Brief an. Und es ist für uns ein Maßstab zu sehen, wie sehr wir im Licht wandeln, wie viel Jesus da in meinem Leben ist, wie viel Raum ich Jesus in meinem Leben gebe. Jesus hat mal ein total verschärftes Beispiel an einer anderen Stelle gebracht, die wir in den Evangelien lesen. Er sagt, wer hat denn ein Licht und stellt es unter den Scheffel? Dann ist es nicht zu sehen und bringt keine Orientierung und kein Licht. Wir nehmen ein Licht und benutzen es so, dass es gesehen wird und dass es ausleuchten kann. Und das hat mit unserem Umgang miteinander zu tun. Ich kann dieses Licht Jesus unter meinen Ego-Scheffel stellen, kann kommen und mich bedienen lassen, wie ich es gern hätte, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Das ist nicht die Gemeinschaft, die Christen haben. Das führt am Ende zu Hass und zu Ärger. Sondern da, wo ich mein Ego unter das Licht stelle und es leuchten kann, ausleuchten kann, mir Orientierung geben kann, werde ich lernen, den anderen zu lieben. Diesen Maßstab macht Johannes in seinem ersten Brief auf. Und vielleicht kannst du mal in deinen Gedanken mal deine Beziehung zu deinen Geschwistern, das beschränkt sich ja nicht hier auf die Gemeinde, ja, es gibt ja noch mehr Christen in diesem Land und mehr Gemeinden. Vielleicht scannst du die mal durch, wie du diese Beziehung zu diesen Leuten pflegst, wie du über sie denkst, wie deine Position zu ihnen ist. Ist es geprägt von der Liebe Gottes, der Agape, die bedingungslos gibt und nichts erwartet? Oh, wir erwarten so viel und mir geht es doch auch so. Wir erwarten so schnell so viel, aber das ist nicht Agape, das ist nicht die Art der Beziehung, die wir pflegen sollen. Weder als Christen in der Ehe, noch mit unseren Kindern und auch nicht in der Gemeinde. Es ist nicht Eros, eine Liebe, die zu 100% erwartet. Es ist nicht Phileo, eine Liebe, die miteinander handelt. Bist du ein bisschen nett, bin ich ein bisschen nett. Das Thema, das Johannes in seinem Evangelium beginnt und in seinem Brief zum Punkt bringt, ist, dass dieses Licht Jesus Christus eine Liebe zu dem anderen bringt, zu dem Bruder und der Schwester, der dann Gegenteil von Hass ist und die bedingungslos ist und gibt, die das Beste des anderen sucht. Das führt uns zu einem echten Advent und zu einem gottgewollten Gemeindeleben zusammen. Und wenn dir dieses Licht in deinem Leben fehlt, wenn du merkst, auch deine Beziehungen nicht funktionieren, weil dieses Licht der Gemeinschaft nicht da ist und du immer noch in der Finsternis bist, mit deinem Egoismus, mit deinen Erwartungen, was du zu kriegen hast, was du einforderst, dann möchte ich dir heute Morgen Mut machen, dass du Jesus in dein Leben einlädst oder ihm die Position in deinem Leben gibst, die du brauchst, nämlich dass er aus dieser Scheffelposition, ich mache hier mein Ding und was da unten Jesus zu leuchten hat, ist mir völlig schnurz, dass ich ihn aus dieser Position raushole und hochhalte. Kennt ihr so Stalllaternen, ja, wo du aufpassen musst, dass du nicht geblendet wirst? Das ist eigentlich genau das Bild für das Licht, das wir auch in dem Psalmen haben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das ist kein Megascheinwerfer, mit dem man 500 Kilometer in einer Richtung sieht, was da kommt. Also ich bin ja 4,5 Jahre ins Büro mit dem Rad gefahren, als ich noch in Gelnhausen Pastor war und das eben Tag und Nacht, bin abends oft erst um 10, 11, 12 nach Hause gefahren und da, wo ich gefahren bin, die Hälfte der Strecke war im Dunkeln, da gab es keine Laternen. Und ich habe so einen 1,2000, also 1200 Lumen Leuchter auf meinem Lenker. Wenn ich den angemacht habe, das ging auch nur unten im Grund, weil da wäre jedes Auto geblendet worden. Aber da war es taghell in der dunklen Wiese. Also da war kein Problem zu fahren, keine Angst, das hast du gesehen, was da ist, ja. Aber das ist nicht das Bild, das hätten wir gerne. Wir hätten gern den Blick, dass wir wissen, was in 3 Jahren hier sein wird und kommt. Auch ich manchmal, ja. Aber es ist diese Leuchte, die leuchtet da, wo ich bin, wenn ich die Lampe hochhalte, hier an meinem Punkt Orientierung bekomme und sehen kann, da ist die Treppe und da geht es unfallfrei runter. Das ist das Licht, das Jesus hineinbringt, in mein Umfeld zu sehen, wo ich stehe. Und das muss über mein Ego, über meinem Kopf. Hier unten ist es ganz schlecht, da sind meine Beine im Weg. Hier ist es ganz schlecht, weil dann bin ich geblendet und sehe gar nicht, was da ist. Ich muss es hochhalten. Jesus muss über dir sein. Er muss über dir sein, damit du Orientierung bekommst, wo du stehst. In deiner Beziehung zu Gott und in deiner Beziehung zu den anderen Menschen. Und das wünsche ich uns allen. Mir zuerst, ein bisschen Egoismus gibt es auch bei mir, aber euch auch, dass ihr eine erhellte, durch Jesus erhellte Gottesbeziehung habt und dass wir miteinander eine erhellte Adventszeit feiern als Christen in unserer Beziehung. Dazu segne uns der Herr. Und nochmal, wenn du Jesus noch nicht hast, dann mach es jetzt fest. Am Ende vom Gottesdienst gibt es wie immer die Gelegenheit, hier vorne zu beten. Es sind ein paar Leute da. Einfach Gebetsanliegen auch mit jemandem zu umbeten. Die Möglichkeit besteht immer. Aber es ist auch immer die Gelegenheit zu sagen, Herr Jesus, ich warte nicht auf den Moment, wo es vielleicht zu spät ist, mit dir anzufangen, sondern ich fange heute mit dir an und habe ein Leben mit dir. Mein Vater hätte doch nur die Ewigkeit mit Jesus verpasst. Ich weiß, die ist lang genug. Aber er hat ja ein ganzes Leben mit Jesus verpasst, 83 Jahre. Und ich hoffe, dass du es nicht so machst, dass du heute anfängst und die nächsten Jahre und Jahrzehnte, die vor dir sind, mit Jesus lebst. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute die Ewigkeit feiern dürfen, weil du uns dazu einlädst. Das ist das Gebot, das dir der Vater gegeben hat, das ewige Leben, das du uns gebracht hast, das du für uns erwirkt hast am Kreuz und das du auch uns heute anbietest. Herr Jesus, ich bete, dass niemand heute nach Hause geht, ohne das ewige Leben durch dich in sein Leben angenommen zu haben. Aber Herr, ich bete auch, dass das nicht so eine einmalige Entscheidung ist und dann machen wir weiter, wie wir es für richtig halten und denken, sondern dass du wirklich die Autorität bekommst, in unser Leben hineinzuleuchten, uns aus der Finsternis herauszureißen, dass du uns Gottes Erkenntnis schenkst und auch die Erkenntnis, wie wir einander lieben sollen, bedingungslos, dass du uns vor Hass gegeneinander bewahrst, der ganz schnell da ist. Herr Jesus, hilf uns, dass dein Licht in unserem Leben leuchtet und wir uns deswegen lieben können. Danke, dass du da bist, Herr Jesus. Amen.